Wir hatten beim letzten Mal betrachtet, wie der an sich doch ganz klare und einfache Weg, den eine schlichte Magd dem Naaman, der aussätzig war und damit zum Tode verurteilt eigentlich, zur Heilung gewiesen hatte. Der Weg zur Heilung war ganz einfach. Und wie dann aber das durch menschliches Denken durcheinandergebracht und verdunkelt worden war, sodass um ein Haar der Segen der Heilung gar nicht wirklich geworden wäre für Naaman. Und ich will das nochmal aufnehmen, dass menschliche Weisheit immer und immer wieder in Gottes Botschaft sich hineinmischt. Das ist eine echte Gefahr und deswegen in den Briefen des Neuen Testamentes wird auch immer wieder das gesagt, bleibt bei der Botschaft, die ihr gehört habt, nicht? Und die ist klar und einfach. Und immer kommt der Mensch und denkt sich was Eigenes aus und mischt das mit rein. Und das wird auch heute nämlich Thema sein, wie fast Naaman, obwohl er geheilt werden kann, nicht geheilt worden wäre, aufgrund seiner ganzen eigenen Ideen. Und am Anfang war es ja so, dass anstatt nach Israel zu gehen und in Samarien dann nach Elisa zu suchen, dem Mann Gottes, so wie die Magd ihn gesagt hatte, zog er erstmal mit Empfehlungsschreiben seines Königs, nicht, zum König von Israel und richtet da nur Verwirrung an und Ärger. Aber, und das war letzte Mal, also am Ende, Gott sieht barmherzig auch das Irren und die falschen Wege manchmal der Menschen, die ihn aber suchen. Der Verlorenen, die wissen, dass sie verloren sind und die sagen, ich brauche Hilfe, ich brauche Rettung. Und da tappen sie herum, nicht, und bringen viel Eigenes mit ein manchmal, aber Gott ist gnädig. Der Prophet Elisa ließ dann Naaman zu sich holen. Und da geht die Geschichte jetzt weiter. Ich lese 2. Könige 5. Vers 9. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür des Hauses Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach, ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hinzutreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand über der Stelle bewegen und mich so von meinem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Papa besser als alle Wasser in Israel, dass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran und redeten mit ihm und sprachen, lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte im Jordan 7-mal unter, wie ihm der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben. Er wurde rein. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, diese Geschichte ist ganz leicht auf heute zu übertragen. Ich versuche das mal. Da fährt einer mit einem Mercedes-Maybach vor, an der Praxis, und er hat extra sein teuerstes Parfum aufgelegt und den Armani-Anzug angezogen. Und dann steckt er, wenn die Arzthelferin hinschaut, einen Fuffi in die Spendendose und sagt, kleine Aufmerksamkeit, nicht? Und dann, kurz darauf, lässt der Arzt nur ein Rezept rausreichen. Das geht gar nicht, nicht? Da ist man empört, das geht gar nicht. Der Arzt muss kommen und er muss mich selber sehen. Und er muss mehr Zeit haben als für alle anderen. Die effektivste Art für uns, Dinge zu lernen, ist, dass wir sie uns aneignen durch Erfahrung. Und dabei ist es oft so, dass wenn wir irritiert werden oder in Sackgassen kommen und wieder neu ansetzen müssen und so durch alle Schwierigkeiten, dass am Ende dann die Lektion viel intensiver gelernt worden ist. Einen solchen Weg wird Naaman hier von Gott geführt. möchte die Szene mal ausmalen, was uns hier beschrieben wird. Mal bildlich vorstellen, nicht? Wie Naaman vor Elisas Haus ankommt, erwartungsvoll der Begegnung mit dem berühmten Mann Gottes nun entgegenfiebert. Und ich meine, das wirkt alles etwas unwirklich. Stellt euch das mal vor. Also aus den Berichten der Bibel können wir entnehmen oder schließen, dass Elisa nicht in einem Schloss wohnte. Und auch nicht in einer Villa mit Parkanlage und so weiter davor. Da kommt also jetzt Naaman zur Tür dieses einfachen israelitischen Hauses aus Lehm und Holz mit Flachdach und kleinen Fenstern, wegen der heißen Sonne, nicht? Kleine Fenster. Und da kommt er, wie die Bibel uns berichtet, mit Rossen und Wagen. Und eine ganze Kolonne ist da. Also Säcke von Silber und Gold hatte er ja mitgenommen, wisst ihr noch, nicht? Und einen ganzen Kleiderschrank mit Feierkleidern zu verschenken. Und Diener waren dabei, hören wir ja, nicht, die dann mit ihm sprechen. Und sicher auch Soldaten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man Silber und Gold transportiert einen weiten Weg, ohne das irgendwie abzusichern. Und da ist also nun also wirklich eine Rieseneskorte da. Und kommt ein ordentlicher Tross an, der Eindruck macht. Und kann mir vorstellen, einige Frauen, das hinter den Gardinen geguckt haben, was ist da los? Die Kinder sind natürlich neugierig, die zeigen ihre Neugier, die rennen dahin, was ist hier los im Ort? Keine Frage, hier war jetzt also ein Privatpatient gekommen und wollte unverzüglich behandelt werden, und zwar vom Chef persönlich. So muss man sich das vorstellen, nicht? Und dann ist das Erste, was Naaman auf eine sehr irritierende Weise lernen muss, dass vor Gott kein Ansehen der Person ist. So steht das in der Bibel. Ist vor Gott kein Ansehen der Person. Römer 2, Vers 11 steht das. Oder in 5. Mose, Kapitel 10, heißt es, der Herr, euer Gott, ist ein Gott aller Götter und Herr über alle Herren, ein großer Gott, mächtig und schrecklich. Das ist der Gott, zu dem Naaman jetzt zog, nicht in das Land Israel. Mächtig und schrecklich, der Herr, euer Gott, der keine Person achtet und kein Geschenk annimmt. Der kein Geschenk annimmt. Vergeblich abgeschleppt mit all den Säcken von Gold und Silber. Da haben die Esel getragen oder Kamele, egal. Aber wäre nicht nötig gewesen. Aber er wusste das nicht. Er wusste das nicht. Dass der Gott Israels keine Geschenke nimmt und nicht die Person ansieht. Oder in Hiob 34 heißt es, Vers 19, er sieht nicht an die Person der Fürsten und kennt den Herrlichen nicht mehr als den Armen, denn sie sind alle seiner Hände Werk. Und deswegen interessiert Naamans Reichtum den Propheten ebenso wenig wie die ganzen Bediensteten, die ihm unterstellten, Soldaten und was er da alles mitbringt. Elisa kommt gar nicht raus, er kommt noch nicht mal an die Tür. Ich finde das sensationell herrlich. Er kommt nicht an die Tür, er schickt nur einen Diener. Und wie mag Naaman sich da gefühlt haben? Ich denke, dass ihm die ganze Lächerlichkeit seines Aufzugs da deutlich wurde, oder? Ist ihm doch gespiegelt worden, nicht? Kommt er da an, bom, 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 und so. Der Elisa kommt gar nicht an die Tür. Das interessiert ihn gar nicht, juckt ihn nicht. Da muss ihm klar geworden sein, wie lächerlich ist das denn? Oder ärgert er sich? Ja, aber er ist derjenige, der was will, ne? Ist schon schlimm. Ist schon schlimm, wenn der Stolz gekränkt ist und man selber ist aber derjenige, der ja was will. War alles Luft vor dem Diener Gottes, was er da anbringt. Und er selbst, der doch mit Fingerschnipsen Menschen antreten lassen konnte oder auch abtreten lassen konnte, nicht? Der wurde jetzt noch nicht mal eines Blickes gewürdigt. Er empfand das alles sicher als ungeheure Missachtung. Die Bibel sagt uns, dass der Stolz von allen Sünden diejenige ist, die es uns am allerschwersten macht, Gottes Gnade zu finden. Das steht dem Menschen wirklich im Weg, mehr als alles andere. Sind nicht die anderen Sünden. Wir sehen es im Neuen Testament auch, da setzt Jesus sich zu den Zöllnern und Sündern, nicht? Und er bietet ihnen Gottes Gnade und sagt, die Gesunden brauchen nicht den Arzt, die Kranken. Ihnen wendet er sich zu, sie finden seine Gnade. Aber der Stolz der Religiösen, der Pharisäer, der steht ihnen im Weg. Und hält Jesus in Matthäus 23 eine lange Weherede, das ganze Kapitel Matthäus 23, wehe euch Schriftgelehrten und so weiter. Und da wird das alles, da legt er richtig zu. Der Stolz und gerade auch der religiöse Stolz ist das schwerste Hindernis, da für den Menschen Gottes Gnade zu finden. Es ist dem Menschen unerhört, dass er nichts aufbieten kann, Gegen diese Vorstellung rebelliert der Stolz. Er rebelliert, wenn Gott unbeeindruckt bleibt von unseren Qualitäten, von unseren Möglichkeiten. Will der Mensch nicht hören. Und deswegen muss Naaman das zuerst lernen, bevor er heil werden kann. Und deswegen, denke ich, blieb Elisa ganz absichtlich in seiner Hütte, als wollte er ganz deutlich sagen, dein Auftritt beeindruckt mich nicht und er hilft dir auch nicht. Wenn dir etwas hilft, dann ist es die Güte Gottes. Und das Wort, das mächtige Wort unseres Gottes, das wird dir helfen, alles andere nicht. Und vor ihm ist kein Ansehen der Person. Das war doch eine klare Predigt, ohne Worte, die Elisa hier hält. Schickt einen Diener an die Tür und sagt, lässt ausrichten, geh und wasche dich 7-mal im Jordan und dann wirst du gesund. Ist doch eigentlich eine super Botschaft. Das war doch, was er wollte. Er wollte gesund werden. Jetzt wird ihm gesagt, wie er gesund werden kann. Ja und? Da ist so ein Terror in seinem Herzen, dass er nach Hause gehen will, ungeheilt. Wie albern ist das denn? Aber wir werden noch sehen. So ist aber der Mensch. Wie schon zu Beginn der Reise, wo die ganz klaren Worte der Magd im Raum standen und er macht das nicht, sondern macht erstmal was anderes. So ist es auch hier. Er tut nicht, was ihm im Namen Gottes gesagt wird. Er rebelliert aus 2 Gründen gegen Gottes Anweisung und aus denselben Gründen gehen ja auch heute die meisten Menschen nicht den Weg, den Gott uns zum Heil weist. Es sind dieselben Gründe. Und zwar fühlt der Mensch sich gekränkt. Und das andere ist, die Anweisungen Gottes leuchten ihm nicht ein. Seht ihr? Und beides ist letzten Endes ja im Stolz begründet. Nicht? Machen wir mal das Erste, die Kränkung. Naaman meinte genau zu wissen, wie der Mann Gottes bei der Heilung jetzt vorgehen muss. Da haben wir gehört im Text, da sagt er, ich meinte, er würde selbst zu mir heraustreten. Ah ja, also das ist es schon mal. Ne? Er muss mich doch beachten. Nochmal, also dieser Stolz und Hochmut, das sitzt so tief, dass wir es meistens gar nicht merken. Aber irgendwo kommt das immer hervor. Der Stolz kommt immer irgendwo hervor, kann nicht verborgen bleiben. Ich möchte mal so in die Gemeinde fragen, wie schnell ist man gekränkt von irgendwas? Und gehört gar nicht viel dazu. Gehört gar nicht viel dazu, dass man gekränkt ist. Pfarrer Wilhelm Busch, habe ich gehört, ich höre natürlich auch Predigten, um Anregungen zu bekommen, erzählt in seiner Predigt, dass er in seinem ersten Pfarrbezirk mal die Situation hatte, dass eine Frau wütend aus der Kirche ausgetreten war, weil er sie auf der Straße nicht gegrüßt hatte. Nun hatte er sie aber gar nicht gesehen. Er sagt, ich habe sie wirklich nicht gesehen. Er ist hingegangen, er wollte es klären, sich entschuldigen, half alles nichts. Nicht? Der Pastor muss die Frau sehen, sonst ist es ganz schlimm. Also ist sie ausgetreten. Und wir sehen also nur mal an diesem Beispiel, wie gering der Anlass manchmal sein kann oder wie banal, um gekränkt zu sein. Irgendeine unbedeutende Sache. Wir wurden nicht gesehen, wir wurden nicht ausreichend gewürdigt, wir fühlen uns nicht verstanden. Da gibt es viel Streit, wenn man sich nicht verstanden fühlt. Und immer regt sich der Stolz und sagt, unerhört, unerhört, nicht? Und dann, wenn man mit Leuten redet. Meistens ist das auch so etwas, wenn sie ausbreiten, wie unerhört es ihnen widerfahren ist, das ist nichts anderes als Stolz und Eitelkeit. Und wir wissen aber, dass es unser Stolz ist und deswegen schweigen wir aber auch oft. Das ist die andere Variante, wir schweigen. Wir wissen ganz genau, wir machen uns ja lächerlich, wenn wir jetzt da uns aufregen, nicht? Und deswegen sagen wir es lieber nicht. Dann sagen wir, da stehe ich drüber. Da sage ich gar nichts, also unter meiner Würde, da stehe ich drüber. Ja. Nicht wahr? Aber in Wahrheit stehen wir nicht drüber. So wird es ja nicht in uns dann so weiterwirken. Das ist eine ganz giftige Sache, weil es nicht ausgesprochen wird, aber trotzdem rumort. Jetzt wird aber vielleicht jemand meinen Gedanken folgen können und aber sagen, ja, und was ist aber denn, wenn jemand wirklich uns zutiefst beleidigt? Gibt es ja auch, ne? Dass Menschen, andere in ihrer Würde wirklich kränken. Ist dann gekränkt sein auch Ausdruck des Stolzes? Kann man das so sagen? Ja, habe ich lange drüber nachgedacht gestern. Ich finde ja. Ich möchte das wirklich mal so sagen in die Gemeinde hinein. Wann immer sich die Gekränktheit zeigt im Leben, könnt ihr sicher sein, dahinter ist der Stolz. Denn wenn zum Beispiel jemand meine Würde wirklich verletzt, vielleicht sogar auch bewusst, und ich selber bin aber reinen Herzens, und weiß, dass es nichts dran, dann kann ich sagen, ich nehme das nicht an. Ich ziehe mir diesen Schuh nicht an. Und das ist gut. Aber wenn es doch in uns rumort, dann hat das Gründe. Dann hat das Gründe. Und die sind immer irgendwie im Stolz begründet. Weil man es nicht ertragen kann, dass ein anderer so oder so über uns denkt, nicht? Könnte uns doch dann egal sein. Kann man sagen, nee, es ist nicht wahr. Nehme ich mir nicht an. Nein, aber er muss aufhören, so über mich zu denken. Er muss so über mich denken, wie es richtig ist in meinen Augen, nicht? So ist das doch. Und er muss mir recht geben, sonst kann ich keinen Frieden finden. So nicht. Versteht ihr? Und auf diesem Wege werden wir überhaupt nie Ruhe finden. Denn dahinter ist der Stolz. Und die Bibel sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und Jesus war demütig von Herzen. Und was hat er alles für Anklagen bekommen, nicht? Wie haben sie seinen Ruf beschädigt und so weiter? Ich glaube nicht, dass Jesus durchs Land ging in gekränkter Eitelkeit. Er hat das zurückgewiesen in aller Deutlichkeit. Bis dahin, dass er dann klare Worte gesprochen hat, warum sie ihn umbrachten dann. Aber nicht mit gekränktem Stolz. Das ist unser Problem. Das ist ein Problem unserer Herzen. Und der typisch menschliche Stolz zeigt sich nun bei Naaman auch noch an anderen Stellen. Er sagt zum Beispiel, ich meinte, er würde zu seinem Gott beten und seine Hand über der Stelle bewegen und so. Ich frage mal, wie kommt er denn überhaupt da drauf? Der hat doch gar keine Ahnung. Geht zu einem fremden Gott, aber meint genau zu wissen, wie da die Heilung abzulaufen hat. Also wie wenn einer zum Arzt kommt und dann ganz genau weiß, was der Arzt machen soll. Da wird der Arzt sagen, also passen Sie mal auf, Sie sind der Patient. Er weiß doch gar nichts. Es ist doch total absurd. Aber genauso absurd ist die Rebellion des Menschen gegen das Evangelium. Es ist die Rebellion gegen das Evangelium, die hier in dieser Naaman-Geschichte wie in einer Bilderbuchgeschichte uns gezeigt wird. Diese Rebellion war immer schon da. Gegen das Evangelium Gottes ist kein Problem der Neuzeit. Wir denken immer, wir haben heute ein Problem der Neuzeit. Das stimmt aber nicht. Heute ist das zwar der Atheismus, steht da oft Pate, ne? Das ist das Gewand, in dem das kommt. Aber die Menschen haben das Evangelium, das einfache, schlichte Evangelium von der Gnade Gottes immer schon abgelehnt und haben das im christlichen Gewand dann irgendwie verändert, haben Gottesdienste eigene eingerichtet, die Gott gar nicht geboten hat. Wege geschaffen, auf denen der Mensch irgendwie daran beteiligt wird, Vergebung und Heilung zu finden. Und da pilgern sie irgendwo hin, wo irgendein Heiliger ist. Und da ist dann eine Heiligenfigur und da betet man zu denen und da ist Heilwasser in Lourdes und all so ein Kokolores. Steht nichts davon in der Bibel, gar nichts. Dass man heil wird, weil irgendwo die Jungfrau Maria erschienen ist und da eine Quelle sprudelt. Das ist einfach Nonsens, menschliche Erfindung, aber klebt uns allen so an, die ganze katholische Kirche ist voll davon, deswegen darf man nichts dagegen sagen. Ich sage es aber doch, weil andere haben es auch schon gesagt und weil es wahr ist. Es gibt einen Weg für den Menschen, Vergebung seiner Sünden zu finden und heil zu werden, und das ist, dass man Jesus Christus anruft. Der ist uns gemacht zur Rechtfertigung und zur Heiligung und zur Erlösung und so weiter. Ne? Sein Name allein. Aber irgendwie will man immer sich beteiligen, religiöses Brimborium machen, was Augen und Ohren irgendwie zufriedenstellt. Und das ist ja bei Naaman so, nicht? Ich meinte, er würde da Gebete zelebrieren und vielleicht sogar räuchern oder hier Handauflegungen machen. Macht er alles nicht. Macht er alles nicht. Er sagt einfach, geh in Jordan und wasche dich da 7-mal, wirst du gesund. Das ist ja gar nichts. Das ist ja gar nichts. Seht ihr, und dieser Stolz, der dann da ist, führt zur Ablehnung der Botschaft und verspielt das Heil. Ist noch ein letzter Punkt, der mit Stolz zu tun hat. Naaman analysiert jetzt die Worte Elisas und da kommt er zu einem kleinen Ergebnis, nämlich, dass es Unsinn ist. Sagt der Jordan, also das ist ja, ich weiß nicht, ob schon jemand in Israel war, könnt ihr im Internet gucken, der Jordan, also das ist ja gar nichts. Also gegenüber den anderen herrlichen Flüssen in Damaskus, die er jetzt hier auch nennt, ist das gar nichts. Und da muss er also mit seiner menschlichen Vernunft, mit der Analyse zu dem Ergebnis kommen, zu sagen, also wenn ich hier im Jordan baden will, in manchen Jahreszeiten ja wirklich eher schmutzigen Rinnsal, das ist ja Unsinn, da kann ich ja lieber zu Hause. schwimmen gehen. Und deswegen macht er es nicht. Also verletzte Eitelkeit, enttäuschte Erwartung und der dritte Punkt ist jetzt hier unbefriedigte Vernunft. Die Vernunft fragt, was soll das denn? Warum soll mir das denn helfen? Und ich hatte ja in der ersten Predigt dargestellt, dass der aussätzige Naaman ein Sinnbild ist des sündhaften Menschen, dessen Aussatz, also die Sünde in ihm, immer weiter geht, immer weiter, wird ihn zerstören, entstellen. Und man ist eigentlich letzten Endes dem Tod ausgeliefert. Das ist eine tödliche Krankheit der Sünde, die uns auffrisst. Und jetzt haben wir aber in Naamans Reaktion die natürliche Reaktion des Menschen auf das Evangelium der gekommen, von Jesus, der gekommen ist, Sünder selig zu machen. Der gekommen ist, zu retten, was verloren ist. Und da sagt der natürliche Mensch dann zum Beispiel Folgendes: Ja, wie kann denn das Sterben Jesu mich retten? Unlogisch. Wieso soll ein anderer für meine Sünden sterben? Ach nee, das nicht. Und so schlimm ist es auch gar nicht, dass das nötig wäre, nicht? Das ist das Nächste, dann ist auch gekränkte Eitelkeit. Was? Meine Sünde soll vor Gottes Angesicht so schlimm sein, dass er seinen Sohn sendet, der menschliche Gestalt annimmt und dann am Kreuz verrecken muss? So schlimm soll meine Sünde sein? Nö. Und wisst ihr, im christlichen Gewand gibt es das noch anders. Da sitzt man in der Kirche und sagt, ja, es gibt bestimmt schlimme Sünder unter uns, für die ein solches Opfer nötig war, aber ich nicht. Alles Eitelkeit. Wir werden durch Gottes Wort an die Taufe und an das Abendmahl gewiesen. Das sind die beiden Dinge, nicht? Die das Neue Testament ganz klar sagt. Kehrt um, lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi, so werdet ihr gerettet werden. Eure Sünden werden vergeben. Und Jesus sagt, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Nehmt und trinkt, ist der Kelch des Heils in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und sagt in Johannes 6, und wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der wird in mir bleiben, ich werde in ihm bleiben und ich gebe ihm das ewige Leben. Ganz einfach. Ganz einfach. Aber anstatt ganz einfach diese Dinge zu tun, sagt der Mensch, nee, ja, was soll das denn bringen? Ja, ein bisschen Brot da, ein bisschen Brot und ein bisschen Wein. Und Immer ist der Mensch klüger als Gott. Und der Apostel Paulus schreibt 1. Korinther 1, Vers 18, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Ist eine Torheit, das leuchtet nicht ein, so wie der Amann sagt, im Jordanbaden, Unsinn. Denen, die verloren werden, ist es eine Torheit. Aber uns, die wir selig werden, weil wir es nämlich schon angenommen haben, dieses Evangelium, weil wir darauf gehört haben, uns ist dieses Evangelium eine Kraft Gottes. Seht ihr, der Naaman war noch ganz in einem menschlichen Denken gefangen. Der hat natürlich recht, das Wasser des Jordans wird ihn nicht heil machen. Das stimmt natürlich nicht, aber die Wasser in Damaskus auch nicht. Und auch irgendwelches Heilwasser nicht und staatlich Fachinger und was man alles vielleicht nehmen kann. Das wird auch nicht gesund machen. Aber das Wort Gottes macht gesund. Die Kraft Gottes macht gesund und die hängt an seinem Wort. Es geht darum, auf das Wort zu hören, das uns verkündigt wird. Wie 1. Johannes 1 zum Beispiel, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Hast du Sünde in deinem Leben? Ja oder nein? Steht hier, dass Gott sie dir vergeben wird, wenn du sie bekennst? Ja, steht da. Also was ist der Hinderungsgrund, es zu tun? Ihr könnt die Antwort selber geben. Stolz. Oder Johannes 7, Vers 38. Nein, Johannes 1. Johannes 5, Vers 12 sagt der Apostel, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Das ist einfach. Oder Jesus sagt, Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, so wie die Schrift es sagt, da haben wir es wieder, nicht? Aufs Wort hören, so wie die Schrift es sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Menschen, von denen Lebendigkeit und Gottesleben ausgeht, wenn man aufs Wort hört und es tut. Aber der Mensch will lieber selber was leisten, anstatt auf diese Worte zu bauen, nicht? Und darauf machen die Diener Naamans ihn aufmerksam. Die weisen ihn darauf hin, wie merkwürdig doch sein Verhalten ist. Er hat nun diesen weiten Weg gemacht. Okay, er hat viel Plunder mitgenommen, was der Prophet gar nicht haben will. War unnötig. Aber immerhin, er kriegt eine Heilsbotschaft, geh und bade 7-mal im Jordan, wirst du heil werden. Und dann tut er es nicht. Und die Diener sagen, wenn der Prophet was ganz Großartiges von dir erwartet hätte, würdest du es tun. Und das ist auch wieder in der Christenheit zu sehen, nicht? Den einfachen Weg des Glaubens an Jesus Christus geht man nicht, aber man pilgert im Mittelalter von hier nach Santiago de Compostela, damit man mitwirkt am Heil. Oder man stiftet eine Kapelle. Hat Gott irgendwo in der Bibel gesagt, man soll eine Kapelle stiften für die eigene Heilung oder irgendwas aufwenden? Oder nichts, nichts. Immer nur als Ergebnis dessen, dass man erkennt, ist, hat ja alles keinen Wert. Also wenn Naaman nun gesund geworden ist, ich könnte mir denken, diese ganzen Säcke von Silber und Gold, seine Feierkleider, das wird ihm deutlich geworden sein, dass die eigentlich nichts bringen und dass die auch nichts wert sind. Er hätte sie dann verschenken können, zum Beispiel an die Armen, nicht? Das ist ja in der Kirchengeschichte auch vielfach geschehen, dass Menschen, die das Leben gefunden haben, Vergebung gefunden haben, Frieden gefunden haben, dann sagen, mein Leben, mein äußerer Reichtum und so weiter, der bringt es nichts. So werden sie freigebig und schenken es weg, aber doch nicht, um bei Gott irgendwie sich einzukaufen. So doch nicht. Möchte das mal abschließen und sagen, vor der Welt gilt das, was Gott sagt, alles nichts. Aber vor Gott gilt das, und wenn wir es hören und tun, dann gilt auch, dass Jesus uns gemacht ist zur Erlösung, zur Reinigung, zur Rettung, zur Heiligung. Er ist alles. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der gute Hirte. Er ist das Brot des Lebens. Er ist das Licht der Welt. Und wie wir in der Epistellesung gehört haben, aus Gnade sind wir selig geworden. Und um das zu erfassen, müssen wir aber absteigen. Das ist ja schön, wie das hier steht. Die Diener reden ihm gut zu und dann heißt es da stieg er ab. Da stieg er ab. Ich stell mir also vor, dass er die ganze Zeit auf seinem Ross da gesessen hat und jetzt muss er aber auf einmal absteigen. Und dann muss er die Kleider ablegen. Ist auch sehr unangenehm, wenn man Aussatz hat. Muss er die Kleider ablegen und baden. Und das alles symbolisiert doch den Weg des schlichten Glaubens an Christus, durch den wir erlöst sind. Und weist auf die Taufe. Paulus sagt, alle, die wir auf Jesus Christus getauft sind, die sind in seinen Tod hineingetauft. Das heißt, wir sind mit ihm begraben durch die Taufe und dann sind wir mit ihm auch auferweckt zu einem neuen Leben. Das ist ewig, Gottes Leben. Und das schenke Gott uns allen, dass wir das nehmen. Und ich frage dich jetzt zum Schluss, was ist deine Rolle? Was ist deine Rolle in dieser Geschichte? Wo findet man sich wieder? Bist du in der Rolle Naamans, dass du noch heil werden musst und überhaupt mal den von Gott gewiesenen Heilsweg beschreiten und sagen, ich will zu Christus gehören, ich will mich da festmachen, weil er es gesagt hat? Dann lass dich taufen oder wenn du getauft bist, dann geh noch einmal bewusst diesen Schritt zu sagen, ich nehme das ernst, dass mir in der Taufe das zugesprochen ist, das will ich glauben. Oder bist du in der Rolle der Diener Naamans, die ihn, der schon jetzt fast wieder weggeht, obwohl er ein verlorener Mensch ist, nicht, und keine Chance hat, keine Rettung hat, keine Aussicht auf Heilung, will er doch weggehen aus Rebellion und gekränkter Eitelkeit, die ihm dann zureden und sagen, Mensch, jetzt denk doch nochmal nach, das ist doch jetzt Unsinn. Wenn du was Großes tun solltest, hättest du gesagt, nun mach's doch, und dann mach das. Und vielleicht können wir da bei manchen Menschen nachhelfen und sagen, nun mach es doch. Was hindert dich denn? Ist doch alles Unsinn. Vielleicht, ich meine, die haben sehr vorsichtig gesprochen, weil sie seine Diener waren. Wir könnten viel deutlicher manchmal reden und den Menschen sagen, jetzt hör doch mal auf mit diesen ganzen Argumenten. Ist doch alles Unsinn. Ist doch alles Unsinn. Du hast doch keine andere Chance. Also mach's doch einfach, mach doch den Schritt. Dazu helfe uns Gott. Amen.